SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Sabine Schütze und nehme Sie heute mit auf den Überlinger Weltacker.
Wir geben nicht alles wieder, das ist flächenmäßig nicht möglich, aber die meist angebauten Kulturen der Welt in entsprechenden Flächenverhältnis. Wenn wir in den Acker reingehen, haben wir zunächst einmal das Getreide. Und man muss wissen, ungefähr die Hälfte unserer Ackerflächen, 49%, sind tatsächlich mit Getreide belegt.
Das war Annette Wilkening, die das Umweltbildungsprojekt am Bodensee betreut. Im Gespräch erzählt sie ausführlich, was Besucher auf dem Weltacker erwartet. Außerdem geht es heute nach Venedig, auf eine griechische Insel und nach Belgien in die Nähe von Antwerpen. Die Flutkatastrophe diesen Monat hat vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen betroffen. Doch auch in anderen Teilen Deutschlands gab es Überschwemmungen, wie etwa in Sachsen, Thüringen und Baden-Württemberg. Und während die Menschen hierzulande gerade mit den Folgen der Umweltkatastrophe kämpfen, geht es in Neapel um Umweltschutzmaßnahmen. Die Minister der G20-Staaten haben sich auf einem Umwelt- und Klimagipfel getroffen, um über den internationalen Kampf gegen den Klimawandel zu beraten. Der Gastgeber des Gipfels, Roberto Cingolani, ist einen genaueren Blick wert. Denn der noch recht neue italienische Umweltminister bezeichnet sich selbst als Alien in der Ministerriege in Rom und will die geplante grüne Wende in Italien umsetzen. Jörg Seiselberg hat sich den Superminister genauer angeschaut.
Seit Jahren gilt er als einer der klügsten Köpfe Italiens in der Wissenschaft. Als Physiker hat es Roberto Cingolani auf mehr als 100 Patente gebracht, über 1000 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht, in Stuttgart am Max-Planck-Institut für Festkörperphysik gearbeitet und an Universitäten in Italien, den USA und Japan gelehrt. Im akademischen Elfenbeinturm aber hat sich Cingolani nie wohl gefühlt. In seinen wissenschaftlichen Vorträgen ist immer Platz gewesen für Appelle zu mehr gesellschaftlicher Verantwortung und globaler Gerechtigkeit. Gerne auch mit rhetorischer Zuspitzung, etwa wie vor 8 Jahren zum Thema Armut und Lebenserwartung. Wir haben große Probleme. Erstens sind die Ressourcen unseres Planeten begrenzt. Zweitens stirbt man in den reichen Ländern zu häufig an Krebs. Und drittens schaffen es die Menschen in den armen Ländern nicht, Krebs zu bekommen, weil sie früher sterben. Der umtriebige und nicht medienscheue Forscher hat sich in den vergangenen Jahren auch als durchsetzungsstarker Wissenschaftsmanager bewiesen. Cingolani gründete das italienische Technikinstitut IIT und machte es in den 14 Jahren unter seiner Führung zu Italiens Top-Adresse in Sachen Technologieforschung, mit am Ende 1700 Wissenschaftlern aus 60 Ländern. 2019 wechselte der heute 59-Jährige als Innovationsdirektor zum Rüstungskonzern Leonardo. An einem Freitagmorgen im Februar aber, in Rom liefen gerade die Verhandlungen zur Bildung der Regierung Draghi, klingelte bei Cingolani das Telefon. Mario Draghi hat mich angerufen und ich habe ihm gesagt, dass ich gerade an sehr wichtigen Dingen arbeite. Er hat mich aber darauf hingewiesen, dass wenn dein Land dich ruft, du dich zur Verfügung stellen musst. Das schien mir als Begründung mehr als ausreichend und daher habe ich es gemacht. Mit dem Ergebnis, dass sich Cingolani als Italiens Superminister für den ökologischen Umbau plötzlich mitten in der Welt der Politik wiederfand. Seine Arbeitsmethoden als Wissenschaftler aber behielt er zunächst bei. Das Konzept über Italiens geplante ökologische Revolution, das Roms Regierung in Brüssel auf den Tisch gelegt hat, stamme Buchstabe für Buchstabe von ihm persönlich, erzählt Cingolani im Fernsehsender La Sette nicht ohne Stolz. Ich habe unterstützt von ein paar Personen auf meinem Computer das Papier nächtelang selbst geschrieben. Eine politische Novizenarbeit, für die Italien aus Brüssel mit einem noch nie dagewesenen Geldsegen belohnt wird. Gigantische 191,5 Milliarden Euro erhält Rom insgesamt aus dem Corona-Hilfsfonds Next Generation EU. Mehr als ein Drittel davon, 69 Milliarden, gehen dank Cingolani in den ökologischen Umbau. Mehr erneuerbare Energie, mehr Müllrecycling, mehr Energieeffizienz bei Gebäuden sind Eckpfeiler des Milliardenkonzepts, genauso wie mehr öffentlicher Nahverkehr, mehr Radwege, mehr Hochgeschwindigkeitsbahnen. Italien soll im Schnelltempo grüner werden, ein europäisches Vorbild in Sachen ökologischer Umbau. An Cingolanis Ministerium tickt jetzt symbolisch eine Klimauhr und signalisiert, wie viel Zeit noch bleibt bis 2028, dem Jahr, in dem nach dem Wunsch von Klimaforschern weltweit keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden sollen, damit eine Klimakatastrophe verhindert wird.
Vor über 7 Jahren wurde bekannt, dass das Grundwasser westlich von Baden-Baden und Rastatt mit PFC verseucht ist. Das sind per- und polyfluorierte Chemikalien, die Sportkleidung und Papier etwa schmutz- und wasserabweisend machen und von denen einige als krebserregend gelten. Sie sollen über Klärschlämme in den Boden und ins Grundwasser gelangt sein. Mehr als 1000 Hektar sind betroffen. Und bis heute schlagen sich die Bauern und Wasserwerke mit dem Problem rum, denn PFC sind kaum abbaubar. In Belgien gibt es seit kurzem einen ganz ähnlichen Skandal. Auslöser sind wieder organische Fluorverbindungen. Betroffen ist eine Region bei Antwerpen. Die Regierung ist offenbar seit Jahren im Bilde, leitet aber erst jetzt Schutzmaßnahmen ein. Michael Schneider berichtet.
Das Örtchen Sweyndrecht ist flämische Vorstadt-Idylle pur. Für alle, die der nahegelegenen Großstadt Antwerpen entfliehen wollen. Gepflegte Einfamilienhäuser aus hellem Backstein, großzügige Gärten, Gemüsebeete und ab und zu ein paar Hühner, die liegen derzeit im Trend. Doch deren Eier sollten die Einwohner von Sweyndrecht besser nicht mehr essen, so empfiehlt es die regionale Regierung seit dieser Woche. Auch selbstgezüchtetes Gemüse oder Grundwasser sind tabu. Das flämische Fernsehen zeigt seit Tagen Anwohner, die zutiefst verunsichert sind.
Wir ziehen hier Gemüse, auch für unsere Kinder und Enkelkinder. Und jetzt dürfen wir die Kartoffeln nicht mehr essen oder Pommes daraus machen? Wir wollten eigentlich gerade einen Kräutergarten anlegen und jetzt müssen wir unserem 2-jährigen Kind sagen, bleib weg, nicht mehr nach Regenwürmern graben, nicht mal mit Handschuhen. Das trauen wir uns einfach nicht.
Ich bin ganz erleichtert, dass die Menschen jetzt wissen, woran sie sind, aber auch wütend, weil sie hier über Jahre einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt waren, ohne es zu wissen.
Schuld an diesem Gesundheitsrisiko soll ein Werk des Industrieriesen 3M sein, das ein Stück flussaufwärts am Ufer der Schelde steht. Bekannt ist das Unternehmen etwa für Industriekleber und Klebeband. Erst vor kurzem kam ans Licht, dass rund um das Werk offenbar jahrelang giftige Stoffe in den Boden geraten sind. Vor allem PFOS, eine wasser-, fett- und schmutzabweisende Chemikalie, die Krebs auslösen kann. 3M hat sie bis 2002 in Sweyndrecht verwendet. Jetzt erst kommen 4 Jahre alte Dokumente ans Licht, die zeigen, im weiten Umkreis sind die Grenzwerte im Boden weit überschritten. Das hat auch die flämische Umweltministerin Suhal Demir überrascht. In einem Fernsehinterview fordert sie Aufklärung.
Was ist da los? Gibt es einen Systemfehler? Wie ist das Verhältnis von 3M zur lokalen Verwaltung? Warum fließen Informationen nicht? Es geht hier um die Gesundheit von Menschen. Wir brauchen Klarheit über die Vorgänge.
Damit sticht Demir allerdings in ein Wespennest. Dass sie nun einen Untersuchungsausschuss auf höchster Ebene fordert, hat Freund und Feind überrascht. Denn die eigene Partei, die flämisch-konservative NWA, gibt in diesem Skandal keine gute Figur ab. Seit 4 Jahren ist sie im Bilde über die Schadstoffe. Passiert ist bislang nichts. Offenbar sollte ein umstrittenes Tunnelprojekt nicht noch weiter verzögert werden. Nun sind die Dokumente von damals aufgetaucht und bringen die Regierung ins Wanken. Denn der Skandal reicht bis in die Spitze der flämischen Politik. Flanderns einflussreichster Politiker Bart De Wever gibt zu, seit 2017 von dem Problem zu wissen. Es sei allerdings nicht seine Aufgabe gewesen, zu reagieren, so der NWA-Vorsitzende, Ex-Minister und heutiger Bürgermeister von Antwerpen. Doch bis hinauf in EU-Kreise sieht man das anders. Hans Breunings ist selbst Belgier und Vorsitzender der Europäischen Umweltagentur. Er wirft der Regierung Versäumnisse vor.
Das ist eines der 4 Basisprinzipien der europäischen Umweltpolitik, an die alle Mitgliedsländer gebunden sind. Die Regierungen haben eine Fürsorgepflicht gegenüber den Menschen. Und das 2. Prinzip lautet, der Verursacher zahlt. Denn je länger man wartet, desto höher die Kosten. Für die Beseitigung, aber auch für die Gemeinschaft und die Gesundheit.
Zumindest für den Konzern 3M werden sich die Kosten aber wohl in Grenzen halten. Das Unternehmen betont, mit der ganzen Sache nichts zu tun zu haben. In einem Vergleich mit der Regierung will 3M nun immerhin 75.000 Euro für Aufräumarbeiten zahlen. Deutlich teurer wird es für die flämische Regierung. 63 Millionen Euro muss sie ausgeben, um die Umweltbelastungen abzubauen.
Solche Skandale machen unter anderem deutlich, dass wir uns wohl immer noch zu wenig um den Boden unter unseren Füßen kümmern. Dabei ist er lebenswichtig, weil er uns ernährt. Die Vereinten Nationen haben ausgerechnet, dass wir Europäer mit unserer Art zu leben und zu ernähren etwa doppelt so viel Ackerfläche global nutzen, wie uns rein statistisch zusteht. 2000 Quadratmeter Ackerboden hat rein rechnerisch jeder Mensch auf dieser Erde zur Verfügung. Wie die derzeit aussehen können, Besucher wunderbar am Bodensee nachvollziehen. Dort gibt es ein Umweltbildungsprojekt, den Überlinger Weltacker. Der zeigt recht eindrücklich, was diese 2000 Quadratmeter konkret bedeuten. Denn dort wachsen genau die Pflanzen, die derzeit auf unserer Erde angebaut werden. Und zwar prozentual korrekt runtergebrochen auf die 2000 Quadratmeter. Annette Wilkening betreut das Projekt. Ein Gespräch mit ihr habe ich vor der Sendung aufgezeichnet.
Global. Das Gespräch.
Annette Wilkening, Sie sind Bildungsreferentin und Sie führen hauptsächlich Schulklassen über den Weltacker bei Überlingen. Nehmen Sie uns doch jetzt mal bitte mit und die Zuhörer am besten auch gleich noch. Vor welcher Pflanze starten wir denn eigentlich unsere Tour auf dem Überlinger Weltacker?
Wenn wir in den Acker reingehen, haben wir zunächst einmal das Getreide. Und man muss wissen, ungefähr die Hälfte unserer Ackerflächen, 49%, sind tatsächlich mit Getreide belegt. Und da stehen wir ganz am Anfang zwischen zwei Hirsesorten und haben dann rechter Hand den Weizen, den Reis schon in Sichtweite, Mais. Also alle Getreidesorten, die es so gibt, die größeren.
Da verwirren Sie mich jetzt natürlich, weil wenn ich von Getreide rede, dann habe ich natürlich Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste im Kopf und Sie haben jetzt hier plötzlich Hirse und Reis mit dabei, also Pseudogetreide.
Ja, es sind, sagen wir mal so, die großen Kohlenhydratgeber, die je nach Kultur einfach andere sind. Und bei uns ist es in erster Linie der Weizen, das ist die weltweit größte Anbaufläche. So als Hauptnahrungsmittel in Südamerika oder Afrika ist es der Mais und in Asien selbstverständlich der Reis.
Auf wie viel Fläche nochmal steht denn jetzt das Getreide?
Das sind knapp 1000 Quadratmeter von den 2000, die jedem Menschen zustünden.
Also würden wir doch die Welternährung sichern, wenn wir Pflanzen mit einem hohen Ertrag anbauen, vorzugsweise?
Ich denke, wir können die Welt auch ganz anders ernähren. Es geht darum, wie wir mit diesen Flächen umgehen, die wir haben. Also 2000 Quadratmeter reichen lang, um die Weltbevölkerung jetzt und auch in Zukunft, man schätzt ganz offiziell schon 12 Milliarden Menschen, könnten wir von diesen Ackerflächen ernähren. Im Moment ist es de facto so, dass wir etwa 70% unserer Ackerflächen dafür verwenden, Futterbau zu betreiben. Da gehen enorm viele Kalorien verloren. Wir brauchen 4 Pflanzenkalorien, um eine einzige Tierkalorie zu erzeugen. Sprich, wenn wir das Ackerfutter, wohlgemerkt, das Futter, was auf dem Acker wächst, weglassen würden, dann könnten wir 3-mal so viele Menschen ernähren wie jetzt. Rein für die Lebensmittelproduktion, was wir direkt essen, verwenden wir im Moment knapp ein Fünftel, 18%.
Aber sagen Sie, was für Früchte haben Sie denn noch auf Ihrem Weltacker, die wir jetzt hier bestaunen und mit denen wir nicht gerechnet hätten?
Also ich nehme mal an, dass die wenigsten mit der Baumwolle rechnen würden. Was auch ganz sicher die wenigsten gesehen haben, sind Erdnüsse. Und die haben es tatsächlich letztes Jahr geschafft abzureifen. Und wir haben aus eigenem Saatgut wieder gezogen. Ungewöhnlich, denke ich, ist die Jamswurzel auch für viele, die auch hier in Überlingen wächst. Und was wäre noch ungewöhnlich? Der Maniok, den haben wir allerdings nur im Topf.
Und dann haben wir ja wahrscheinlich auch Feldfrüchte, die kaum überhaupt zur Geltung kommen. Welche wären das denn?
Die Gemüse, würde ich jetzt mal sagen, sind schwer abbildbar. Das weltweite Gemüse ist unglaublich vielfältig. Wenn ich das dann runterrechnen würde von der weltweiten Anbaufläche auf unsere 2000 Quadratmeter, käme unter Umständen raus, dass für eine Aubergine 3x3 cm zur Verfügung stünden. Da kann ich keine Aubergine mehr anbauen. Es gibt ein paar Kulturen im Gemüse, die wir abbilden können. Weltweit Platz 1 im Moment ist die Zwiebel. Wechselt sich jährlich ab mit der Tomate. Also das sind die beiden, die man gut abbilden kann. Das weltweite Gemüse in sich wird als Vielfalt bei uns abgebildet und hat in Summe um 60 Quadratmeter.
Sagen Sie, Frau Wilkening, was erstaunt denn Ihre Gäste, wenn Sie auf dem Weltacker eine Führung haben, besonders?
Viele sind sehr überrascht über diese Dimension, wenn sie wirklich in diesen 2000 Quadratmetern stehen. Für viele ist es dann größer, als man dachte. Vor allem mit dem Gedanken, das dann alleine auch bestellen zu müssen. Und das Zweite ist, dass relativ schnell rauskommt, dass diese 2000 Quadratmeter ganz locker reichen müssten zum Überleben.
Sagen Sie mir, wie können denn diese 2000 Quadratmeter pro Nase Weltbevölkerung tatsächlich reichen? Denn da müsste ja einiges umstrukturiert werden.
Ideal wäre wirklich wesentlich vielfältiger, kleinflächiger und im Hinblick auf all die Kosten, die im Allgemeinen ausgelagert werden, eben was machen wir mit unseren Böden, was machen wir mit unserem Wasser, mit dem Grundwasser, das alles mit einzurechnen. Und im Hinblick auf diese Optimierung und Verbesserung zu arbeiten.
Gut, und wenn ich jetzt bei der Führung mit Ihnen am Ende angelangt bin, welchen Tipp geben Sie mir dann mit?
Ich habe immer mit allem, was ich tue, eine Wirkung in der Welt. Und wo ich dann eben noch mitgebe und sage, Leute, wenn ihr denn dann mal eine Bratwurst esst, dann doch bitte mit Achtung und mit Freude und nicht da sitzen und frustriert sein und denken, oh verdammt, schon wieder versagt und Fleisch gegessen. Das trage ich auch in die Welt.
Sie haben die Bratwurst gerade angesprochen. Haben Sie in dieser Hinsicht irgendwie Zahlen, wie viel die Bratwurst an Fläche verbraucht und wie ich es besser machen kann?
Oh, die Bratwurst persönlich kann ich jetzt nicht sagen, wie viel Platz sie einnimmt. Was wir als Beispiel haben, sind Flächenbuffets. Das sind Beete, die zeigen, wie viel Fläche ich brauche, um ein Gericht für eine Person einmal zu kochen. Wenn ich eine Mahlzeit mit einem halben Quadratmeter bekommen kann und ich habe 2000 Quadratmeter, heißt das, ich kann im Jahr 4000 Mal Spaghetti mit Tomatensauce essen. Das heißt morgens, mittags, abends und ich kann noch zwei Freunde einladen und die essen das auch morgens, mittags, abends. Ich kann ja auch sagen, nö, ich möchte das gerne mit Fleisch, ich esse Spaghetti Bolognese. Und dann brauche ich, um dieses Fleisch da auch noch mit dazu zu bekommen, über 2 Quadratmeter. Das ist eben mehr als das Vierfache der Fläche, wo wir wieder dieses Verhältnis sehen, ich brauche 4 Pflanzenkalorien, um eine einzige Tierkalorie zu bekommen. Und das ist nicht verwerflich. Man muss sich nur überlegen, wie oft, wie viel mache ich das im Verhältnis auf meine Fläche gedacht. Und wenn ich es tue, dann mit Freude.
Das war Annette Wilkening. Vom Überlinger Weltacker. Sie sagt, wenn wir es geschickt anstellen, dann können wir sehr einfach und gut mit 2000 Quadratmetern pro Nase tatsächlich auskommen, um uns zu ernähren und davon zu leben. Besucher sind auf dem Weltacker übrigens jederzeit willkommen. Führungen gibt es außer montags täglich um 16 Uhr und auf Anfrage. Vielleicht ja ein schöner Tipp auch für Bodenseeurlauber. Auf Besucher hoffen auch die Bewohner von Astypaleia. Das ist eine kleine griechische Insel, etwas abgelegen in der Ägäis. Der Tourismus war hier lange unterentwickelt. Doch jetzt soll Astypaleia zur ersten grünen Insel im Mittelmeer werden. Und zwar nicht in Hinsicht auf eine üppige Pflanzenwelt, sondern es geht um ein Pilotprojekt, um grüne Mobilität auf der Insel und zwar mit Hilfe von Elektrofahrzeugen. Jörg Seiselberg hat sich das Vorhaben angesehen.
Bürgermeister Nikos Komineas ist stolz. Auf seiner kleinen Insel soll die Zukunft für ein besseres Klima geprobt werden. Astypaleia als Modell für die Welt. Es gibt den starken Willen, hier in Astypaleia etwas aufzubauen, von dem ich glaube, dass es der einzige Weg ist, um unseren Planeten zu erhalten. Ein Modell für eine nachhaltige Wirtschaft, ermöglicht durch grüne, saubere und digitale Technologie. Astypaleia, die griechische Insel, die zeigen will, wie ein Leben fast ohne klimaschädlichen CO2-Ausstoß funktionieren kann. Von der griechischen Regierung ist das 1300-Einwohner-Eiland zum Modellprojekt erkoren. Auf der kleinen Insel, rund 60 Kilometer östlich von Santorin, sollen demnächst nur Elektroautos fahren. Die Vorbereitungen laufen, sagt Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis. Ladestationen werden auf der ganzen Insel aufgebaut. Derzeit haben wir 12 und damit im Vergleich die höchste Dichte an Ladestationen in Griechenland. Das Ziel lautet, so Mitsotakis, jedes der derzeit 1500 konventionellen Verbrennungsfahrzeuge auf der Insel durch elektrische zu ersetzen. Lastwagen, Pkw, Mietwagen für Touristen, auch alle hier so beliebten Mopeds und Scooter. Selbst der Krankenwagen der Insel, verspricht der Ministerpräsident, werde künftig ein Elektrofahrzeug sein. Parallel wollen sie auf Astypaleia ein E-Carsharing und ein Mitfahrsystem aufbauen, per App vernetzt mit dem künftig ebenfalls stromgetriebenen öffentlichen Nahverkehr. Gespeist werden soll dies alles nicht mehr durch die 4 kleinen Dieselkraftwerke der Insel, sondern durch Windkraft und Solarenergie. Innerhalb von 5 Jahren, auf diese Zeit ist das Modellprojekt angelegt, will Astypalea seinen CO2-Ausstoß um 70% reduzieren. Die griechische Regierung lässt sich ihr Öko-Vorzeigeprojekt rund 20 Millionen Euro kosten. Für die Umsetzung und Mitfinanzierung hat Athen ein deutsches Unternehmen ins Boot geholt. Der Volkswagen-Konzern wird sich unter anderem an der Entwicklung der auf der Insel geplanten Systeme zum vernetzten Fahren beteiligen. VW-Vorstandschef Dies zeigte sich bei einem Besuch auf Astypalea angetan.
Eine Insel ist natürlich immer sehr gut für so ein Pilotprojekt, weil es ein eingeschlossener Raum ist. Man kann dort sehr gut Untersuchungen machen. Inseln bieten sich auch an, weil die Reichweiten-Thematik beim Elektrofahrzeug keine Bedeutung spielt. Na, mit einer Ladung 400 Kilometer können Sie hier 5-mal oder 10-mal um die Insel fahren. Also es reichen kleinere Batterien.
Das Wolfsburger Unternehmen, das in Sachen Elektromobilität lange hinterherhinkte, verspricht sich von der Teilnahme an dem Modellprojekt offensichtlich einen Imagegewinn, hat unter anderem die Polizei und andere öffentliche Institutionen mit E-Autos ausgerüstet. Dies lässt durchblicken, dass VW außerdem damit liebäugelt, den abgeschlossenen Raum der Insel für Testläufe zum autonomen Fahren zu nutzen. Damit die schöne neue Welt der E-Mobilität auf Astypalea funktionieren kann, müssen aber die Bewohner der Insel mitspielen. Am begeisterungsfähigen Bürgermeister wird es nicht scheitern. Er ist überzeugt. Es ist ein Projekt, das Astypalea ins internationale Rampenlicht der Innovationen rückt. Seine Mitbürger sind nicht ganz so enthusiastisch. Zwar verspricht die griechische Regierung besonders hohe Zuschüsse für alle Bewohnerinnen und Bewohner von Astypalea, wenn sie auf Elektroautos umsteigen, und auch VW lockt mit Rabatten. Aber Taxifahrer Yorgos Karajanis ist noch zögerlich. Denkt daran, dass er auch mal auf dem Festland unterwegs ist. Auf die Frage, ob er sich ein Elektroauto kaufen werde, wiegt Karajanis skeptisch den Kopf. Nein, ich glaube nicht. Wenigstens nicht bald. Ich warte ab, um zu sehen, ob die gut sind. Derzeit kann ein E-Auto ja nicht von Athen bis Thessaloniki fahren.
Wir bleiben im Mittelmeer, verlassen aber die Ägäis und kommen zur nördlichen Adria nach Venedig. Seit Jahren wird hier über die großen Kreuzfahrtschiffe gestritten. Letzte Woche nun hat die Regierung ein Einfahrverbot für große Pötte durch die Lagune von Venedig beschlossen. Ganz überraschend kam das Verbot nicht, meint unsere Italien-Korrespondentin Elisabeth Pongratz.
Auf dieses Gesetzesdekret war schon länger gewartet worden. Proteste gegen die großen Kreuzfahrtschiffe gibt es schon sehr lange. Nun hatte auch die UNESCO den Druck massiv erhöht. Sie drohte damit, Venedig auf die Negativliste für gefährdetes Weltkulturerbe zu setzen. Die Regierung musste offensichtlich handeln. Nun dürfen Kreuzfahrtschiffe, die länger als 180 Meter sind oder andere Merkmale erfüllen, ab 1. August nicht mehr das San Marco-Becken, den San Marco-Kanal und den Giudecca-Kanal passieren. Also sie dürfen nicht mehr ins Zentrum Venedigs einfahren, allerdings weiterhin in die Lagune. Die großen Kreuzfahrtschiffe sollen künftig im bisherigen Containerhafen Marghera anlegen. Allerdings muss diese erst noch dafür umgebaut werden.
Interessant ist ja auch, dass es bei dem Einfahrtverbot gar nicht vordringlich um die Umweltverschmutzung geht, die die meisten Schiffe verursachen, sondern eher um den Schutz der Stadt.
Viele Bürgerinitiativen, wie etwa Keine großen Schiffe, protestieren schon seit langem gegen die großen Dampfer. Sie würden das Ökosystem der Lagune erheblich gefährden. Aufgrund der Größe und der Tiefe der Schiffe und ihres großen Wellenschlags würden sie die Sedimente der Lagune bewegen. Damit könnte es die Lagune eines Tages gar nicht mehr geben. Das Ökosystem sei also gefährdet und damit auch Venedig, das ja auf Pfählen gebaut ist. Außerdem würden die Riesentanker die Luft verschmutzen. Die Gegner kritisieren auch, dass die Touristen, die auf den Riesendampfern unterwegs sind, kaum Geld in Venedig lassen. Der Tourismus der Stadt, also von den großen Kreuzfahrtschiffen, gar nicht profitiert.
Übrigens, Schiffe, die als nachhaltig gelten oder kleiner sind, dürfen die Lagune weiterhin passieren. Und das bedeutet, dass Kreuzfahrtschiffe mit etwa 200 Passagieren weiterhin einfahren werden. Das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Sabine Schütze und wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer. Machen Sie es gut.